Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Seine Theorie der Gesellschaft zählt zu den ganz großen und viel diskutierten soziologischen Beschreibungen der Gegenwart. Die Rede ist von Niklas Luhmann. Ab den 70er Jahren entwickelte und entfaltete Niklas Luhmann seine sogenannte Systemtheorie. Erste wichtige Bausteine waren Bücher mit Titeln wie »Soziale Systeme« oder »Liebe als Passion«. Noch kurz vor seinem Tod, 1998, brachte Niklas Luhmann mit dem Hauptwerk »Die Gesellschaft der Gesellschaft« diese Theorie zu einem Abschluss. In der 10. Folge unserer Serie »Denkstoffe« zur Wiederlektüre zeitgenössischer Theorieklassiker spricht Barbara Basting mit dem Soziologen Dirk Becker über Niklas Luhmanns Werk. Dirk Becker ist einer der bekanntesten Luhmann-Schüler und er ist an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen am Bodensee Professor für Kulturtheorie.
Dirk Becker, die Texte von Niklas Luhmann sind ja nicht gerade leichte Kost. Trotzdem hat er eine unglaubliche Anziehungskraft entwickelt als Theoretiker. Sie selber haben ihn gut gekannt. Was war denn für Sie so anziehend an ihm? Wie haben Sie ihn erlebt als Professor, als Lehrer?
Ich habe selten jemanden erlebt, der so bescheiden wie Niklas Luhmann Strenge und Witz miteinander kombinieren konnte. Er war unerbittlich streng in der Begriffsarchitektur seiner Theorie. Das macht auch die Lektüre so schwer. Aber gleichzeitig, das merkt man auch an den kleinen Beispielen, auch Anekdoten, die er so einstreut, hat er seine eigene Theorie immer mit dem Versuch einer sozusagen witzigen, auf Witz insistierenden Außenperspektive gesehen. Er hat auch in Seminaren immer so gesprochen, dass er gesagt hat, naja, wir könnten hier auch aussteigen und ganz anders, zum Beispiel wie Jürgen Habermas, weitermachen. Es gab immer dieses Kontingenzbewusstsein, immer so ein bestimmtes Gefühl dafür, letztlich tanzen zu wollen in der eigenen Theorie.
Das klingt auch so ein bisschen, als sei er ein Ironiker oder ein Selbstironiker gewesen.
Er war zunächst ein großer Zyniker. Leute, die ihn früher kannten als ich, noch in den 70er, 60er Jahren, fürchteten seinen zynischen, scharfen Witz. Das hat sich in den 80er Jahren, als ich ihn kennenlernte, etwas zugunsten einer milden Ironie, sag ich mal, aufgelöst. Aber in diesen beiden Modalitäten, Zynismus und Ironie, war er immer unterwegs, weil er immer einen Blick auf die Gesellschaft gesucht hat, der eben nicht mit dem übereinstimmt, was andere Leute bereits sagten oder dachten.
Darauf werden wir sicher noch genauer zu sprechen kommen, Dirk Becker. Wir wollen ja hier versuchen, den Zugang zu Niklas Luhmann ein wenig zu ebnen, zu seiner Soziologie, zu seiner Gesellschaftstheorie. Und wir haben uns dafür das Werk vorgenommen, das als sein Hauptwerk gilt. Es trägt den Titel »Die Gesellschaft der Gesellschaft«. Und wenn man das so hört, dann klingt das fast so ein bisschen wie eine Schnapsidee. Die Gesellschaft der Gesellschaft, was soll denn das sein? Kann man denn jetzt Dirk Becker anhand dieses Titels schon so etwas wie einen Kerngedanken von Luhmanns Theorie benennen? Es gibt ja auch andere Titel von ihm wie die Kunst der Gesellschaft, das Recht der Gesellschaft. Also da scheint eine Systematik dahinter zu stehen.
Naja, er hat immer Geschmack an Tautologien gehabt. Ja, nur die Kommunikation kann kommunizieren. Er hat aber auch immer Geschmack an Paradoxien gehabt. Die Kommunikation kann nur dann kommunizieren, wenn sich derjenige, der Mensch nämlich, an ihr beteiligt, der nicht an ihr beteiligt ist. Das war immer so sein Spiel. Und bei dem Titel »Die Gesellschaft der Gesellschaft« ging es ihm vor allem darum, zwei Aussagen zugleich zu treffen. Die eine Aussage lautet, die Gesellschaft ist nur ein System unter anderen innerhalb der Gesellschaft. Es gibt nämlich auch Organisationen. Es gibt auch die sogenannten kleinen Interaktionssysteme, Gespräche an Bushaltestellen oder Partytreffen oder sonst etwas, sozusagen kleines, flüchtiges. Und es gibt natürlich die großen Funktionssysteme, Wirtschaft, Politik, Erziehung, Recht, Religion und so weiter. Und darunter kommt die Gesellschaft nur als eines unter diesen anderen vor, während sie gleichzeitig das sogenannte umfassende System des Ganzen ist. Und sozusagen die Frage auf die Antwort auf die Frage, wie man denn diese beiden Dinge zusammendenken kann, Teil seiner selbst zu sein und gleichzeitig das Ganze zu sein, dessen Teil man ist, das ist der Versuch dieses Buches.
Also das ist sozusagen die Puppe in der Puppe, wo die kleinere Puppe auch mal die größere in sich aufnimmt. Könnte man das in einem Bild so sagen?
Das ist der springende Punkt eigentlich schon. Denn es gibt die berühmte Aussage von Aristoteles, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Die hat jemand namens Gotthard Günther, der für Luhmann eine wichtige Rolle gespielt hat, mal in das Gegenteil verkehrt, hat nämlich gesagt, naja, eigentlich ist jedes Einzelne in seiner Reflexionsstärke immer stärker als das Ganze, weil das Ganze nämlich kein Außen kennt. Also müsste die Summe aller Teile mehr sein als das Ganze. Und dann diese Umkehrung des aristotelischen Satzes hat sich eigentlich Luhmann immer gehalten und hat gesagt, na ja, die Gesellschaft insgesamt ist so blöde, so tump, so blind, wie sie ist. Aber dann, wenn sie sich zum Teil des Ganzen macht und eben in ein Verhältnis zu etwas anderem, zu Wirtschaft, zu Politik, zu Erziehung, zu sonst etwas setzt, dann kann sie Reflexionsstärke entfalten. Aber das muss sie erstmal hinkriegen.
Also das ist eigentlich auch so eine Beweglichkeit, die er da in dem System installiert oder sichtbar macht durch diese Begrifflichkeit. Ja?
Luhmann war ja immer jemand, der einem einzigen Umstand gleichsam auf die Spur zu kommen versucht, nämlich der Unruhe. Sowohl der Unruhe des Individuums, woher kommt eigentlich unsere Nervosität, wie auch der Unruhe jedes einzelnen gesellschaftlichen Systems. Wieso sind Märkte unruhig? Warum ist die Politik unruhig? Warum sind Schulklassen unruhig? Warum ist die Religion unruhig, mit dem Seelenheil beschäftigt? Unruhe ist ein ganz großes Thema. Und seine Beobachtung mit Bezug auf Gesellschaft war eigentlich, dass die Gesellschaft der Faktor ist, der alle anderen immer in dieser Unruhe hält. Weil auch dann, wenn wir beide uns hier so nett unterhalten, wie wir das gerade tun, wir wissen, dass drumherum alles mögliche andere passiert. Gott sei Dank achtet ein Techniker darauf, dass die Sendung gut läuft. Gott sei Dank stellt jemand sicher, dass der Sendemast dasteht, wo ihn die Leute brauchen, die in den Radioempfängern sitzen, wenn das noch über Sendemaste läuft. Gott sei Dank regelt draußen irgendjemand, nämlich ein Polizist, den Verkehr und jemand behandelt Kranke und so weiter und so fort. Das heißt, die Gesellschaft umgibt uns in einer unendlichen Fülle, was für uns natürlich immer heißt, dass wir dauernd Möglichkeiten sehen, woanders weiterzumachen, als wir gerade sind. Deswegen sind wir unruhig und deswegen müssen wir Ruhe entwickeln, was mir gerade schwer gelingt.
Was wir versuchen, versuchen zu konzentrieren.
Deswegen müssen wir Ruhe entwickeln, wenn wir in der Situation, in der wir gerade sind, an den Möglichkeiten arbeiten wollen, die wir gerade im Moment haben.
Dirk Becker, lassen Sie uns kurz nach diesen Ausführungen zurückblenden. Man sieht ja schon oder man kann erschließen aus dem, was Sie gesagt haben, dass Luhmann ja da auch sehr systematisch vorgegangen ist. Der Begriff Systemtheorie kommt nicht von ungefähr. Er hat sich über diese Relationen von Ganzen und Teilen sehr viele Gedanken gemacht. Und es gab ja da verschiedene Stationen auf dem Weg, den er zu dieser Theorie absolviert hat. Einerseits gab es ja Anfang der 80er Jahre dieses Buch Liebe als Passion, so eine Art Publikumsliebling. Und er hat seine Antrittsvorlesung 67 an der Universität Münster gehalten mit dem Titel Soziologische Aufklärung. Lassen Sie uns zurückblenden auf seine Anfänge. Mit welchem Programm ist er denn damals angetreten? Was war sein Ziel? In welchem Kontext stand er da? Das sind drei Fragen.
Hat sich eigentlich auf relativ überraschenden, vielfältigen Wegen entwickelt, was für Luhmann wichtig war. Er war ja ausgebildeter Jurist. Er hat sich nach dem Kriege für das Jurastudium entschieden, weil er wissen wollte, wie das möglich ist, dass von einem Tag auf den anderen die eine Ordnung verabschiedet wird, die nationalsozialistische, und eine andere, die demokratische, dafür beginnen kann. Ja, wie kann das sein, dass Normen so rasch, ohne weiteres Federlesen gleichsam, ausgewechselt werden? Und er dachte damals, darauf haben die Juristen eine Antwort. Dann fing er an, im Jurastudium sich viel für die Gerichte, aber eben auch Behörden zu interessieren, die mit der Umsetzung von Normen in Verordnungen, in Maßnahmen beschäftigt waren. Das heißt, er wurde mehr oder minder, etwas übertrieben gesagt, ein Organisationssoziologe wider Willen, ein Verwaltungssoziologe. Dann las er währenddessen aus Gründen, die sehr viel mit seiner offensichtlich sehr früh ausgeprägten Lust auf Theorie zu tun hatten, las er sehr viel Edmund Husserl. Husserl ist möglicherweise der strengste Bewusstseinsphilosoph, den man nennen kann und an dessen Art und Weise das Bewusstsein als ein sich selbst erzeugendes Denken, in dem der Gedanke sich immer vorwegläuft, aber sich auch auf sich selbst zurückbezieht. An diesem Bewusstsein schulte er sein eigenes Verständnis für soziale Verhältnisse. Dann kam irgendwann, da war er noch Ministerialdirigent in Hannover beim Kultusministerium, kam ein Zettel auf seinen Tisch, da wurden die deutschen Beamten eingeladen, sich weiterzubilden und doch mal eine amerikanische Universität aufzusuchen, da könnte man das besonders gut. Und es war die Harvard University und er sollte das eigentlich als Ministerialdirigent, als Beauftragter weitergeben, aber er behielt den Zettel für sich und ging selbst nach Amerika, nach Harvard, traf dort auf Talcott Parsons, der die großartigsten Versuche einer Gesellschaftstheorie schrieb, die man damals kannte und wurde dort eigentlich erst zu jemandem, der sagte, Bewusstsein alleine, Verwaltung alleine, Recht alleine genügt nicht. Ich muss den Kontext, und das wurde für ihn die Gesellschaft, mitdenken. Und er wurde gleichsam wider Willen Soziologe. Er hat dann auch bei Helmut Schelske sich in einem einzigen Jahr, im sogenannten Annus Mirabilis, ein Wunderjahr, promovieren lassen und habilitieren lassen.
Ganz ungewöhnlich.
Und danach erst wurde dann in Bielefeld berufen als erster Professor an der neu gegründeten, von Helmut Schelske neu gegründeten Universität und schrieb dort auf Anforderung der Fakultätsleitung sein Programm auf Theorie der Gesellschaft. Wie er oft erzählt hatte, hatte das vor allem den Grund, dass er dann machen konnte, was er wollte. Denn eine Theorie der Gesellschaft schließt keinen Gegenstand aus. Man kann sich mit Kunst genauso wie mit Liebe, mit Familie genauso wie mit Recht genauso wie mit Märkten beschäftigen. Ist alles Gesellschaft. Ja? Und Theorie ist natürlich eine Formulierung dafür, dass man jetzt noch nicht weiß, wohin man genau kommen wird, wenn man die damals verfügbaren theoretischen Ressourcen, Bewusstseinsphilosophie einerseits, aber die Informationstheorie, die Kybernetik, die Neurophysiologie andererseits dann aufgreift, was Luhmann alles sehr intensiv getan hat.
Das schreibt er ja auch im Vorwort der Gesellschaft, wie er diesen Weg gemacht hat. Jetzt sollten wir vielleicht kurz noch Dirk Becker auf diesen Kontext der späten 60er Jahre, wo die Soziologie also eine Art Leitwissenschaft war, wo man natürlich auch annahm, dass man aufgrund der soziologischen Analyse der Gesellschaft etwas verändern kann, wie er sich da situierte. Und was war denn da bei ihm anders? Was hat ihn unterschieden, jetzt sagen wir mal, von der Frankfurter Schule, Adorno, Habermas und so weiter, die ja damals sehr einflussreich waren?
Das ist eine sehr, sehr gute und auch sehr wichtige Frage. Mit Adorno selbst hat ihn sehr viel verbunden, muss man zunächst einmal sagen. Ich war auch immer wieder verblüfft zu sehen, dass Luhmann an seinem Schreibtisch hinter ihm im Regal die gesammelten Werke von Adorno stehen hatte und nicht etwa die gesammelten Werke von Parsons. Das heißt nicht, dass er dort dauernd hineingeschaut hat, aber sie standen dort. Er hat mit Adorno gemeinsam den Glauben daran, dass es letztlich die Arbeit am Begriff selber ist. Und zwar die Arbeit an der Einheit des Begriffs selber ist, die ein Verstehen ermöglicht. Andererseits war er das komplette Gegenteil eines kritischen Theoretikers. Er war eben Systemtheoretiker. Wichtig für ihn ist die von Ihnen schon genannte Formel einer soziologischen Aufklärung. Und das hieß vor allem, dass er skeptisch war gegenüber der, sagen wir mal, normalen Aufklärung.
Also was wir normalerweise begreifen als die Zeit ab dem späten 18. Jahrhundert, Französische Revolution, genau, und so weiter, Ausgang des Menschen aus seiner selbst erschaffenen Unmündigkeit.
Genau, die von Intellektuellen betrieben wird. Ja, die im Wesentlichen in den Augen von Luhmann den Glauben haben, dass man jeden beliebigen Menschen über die Täuschung, in denen er so sein Leben verbringt, aufklären könne. In Sachen Gottesglaube, in Sachen treuer Eheführung, in Sachen Glaube an Erziehung, was auch immer, aufklären können und daraus schon alleine wegen der Aufklärung und des Glaubens an die Vernunft, der bei der Aufklärung mitläuft, gleichsam ein anderes, ein besseres Leben führt.
Genau, das Luhmanns, war das Versprechen, ne?
Ein Versprechen und gleichzeitig eine Beunruhigung, nämlich ein Quälen eigentlich, derer, die man dauernd dann aufklären muss oder die sich dauernd aufgeklärt sehen müssen.
Oder eine Utopie, je nachdem.
Ja, also wenn man sich die praktische Kommunikation von Intellektuellen anschaut, ja, die ja immer auf jemanden zugehen und sagen, sag mal, weißt du eigentlich, was du da gerade tust, wenn du an einen Gott glaubst, wenn du deinem Ehegatten gegenüber treu bist, Flaubert und so weiter, ja, dann sind das vor allem Fragen, die den Leuten neunmal klug auf die Füße treten. Ja, und Luhmanns Argument war, das steckt hinter der soziologischen Aufklärung, lass uns doch zunächst mal schauen, mit welchen Problemen ein treuer Ehemann oder ein gläubiger Christ oder ein einfallsreicher Unternehmer oder auch ein einfacher Proletarier, mit welchen Problemen die alle schon zurande kommen, was sie sozusagen alle schon geschafft haben in ihrem Alltag, bevor wir ihnen auch noch auf die Füße treten und ihnen sagen, nun werd doch mal aufgeklärt, nun werd doch mal mündig, nun mach doch mal dieses und jenes.
Also es schafft eigentlich ein bisschen Entspannung.
Ja, Entspannung und zwar, ja, aber mehr noch als das, soziologische Aufklärung war gedacht als Aufklärung über die Realität komplexer, immer schon komplexer, vielfältiger, anspruchsvoller Verhältnisse, in denen sich im Grunde genommen alle Menschen immer schon intelligent verhalten. Das ist ja etwas, was der Intellektuelle überhaupt nicht glaubt, dass andere intelligent sein können.
Genau, es ist eigentlich quasi diesen traditionellen Aufklärungsbegriff auch einer gewissen Naivität überführen.
So ist es.
Sie hören Reflex auf DRS2. Mein Name ist Barbara Basting und ich bin hier im Gespräch mit Dirk Becker über das Hauptwerk des Soziologen Niklas Luhmann, das Buch Die Gesellschaft der Gesellschaft. Dirk Becker, wir haben jetzt die Herkunft Luhmanns, die theoretische Herkunft und auch das ganze Umfeld kurz umrissen. Lassen Sie uns doch nochmal genauer fragen, was für eine Art Theorie der Gesellschaft Luhmann da vorschlägt. Also im 19. Jahrhundert hat die Soziologie ja vor allem Deskriptionen, also Beschreibungen von Gesellschaft geliefert. Wir kennen das dann etwa in den Romanen von Émile Zola, Auguste Comte steckt dahinter, die französische Schule. Dann gab es Namen wie Max Weber, Georg Simmel. Und das hat ihm ja alles nicht mehr gefallen, das war ihm alles zu eng. Was hat ihm denn nicht gepasst und was ist eigentlich jetzt der Zugewinn, der von seiner Gesellschaft der Gesellschaft für die soziologische Beschreibung der Gesellschaft ausgeht?
Na, was ihm nicht gepasst hat, war vor allem ein substanzieller Begriff von Gesellschaft, der so tut, als gäbe es die Gesellschaft da draußen, als könne man sie objektiv beschreiben, objektiv feststellen, worin sie besteht.
Also der Wissenschaftler sitzt da und der hat dann Daten und wertet die aus.
Ja, und daraus Folgerungen ableiten für das Verhalten der Menschen, das dann irgendwie gesellschaftsadäquat sein soll. Das ist ein bisschen die Position, die zum Beispiel Emil Durkheim vertreten hat. Wichtig ist aber zweitens, dass Luhmann all diesen Klassikern, auch Durkheim, aber vor allem Weber und Georg Simmel, darin folgt, den Gesellschaftsbegriff in dieser substanziellen Qualität abzulehnen. Ja, Weber und Simmel haben ja beide nicht von Gesellschaft, sondern immer von Prozessen der Vergesellschaftung gesprochen, um sozusagen die Offenheit von Aktivitäten, von Handlungen, von einzelnen Kommunikationen, von menschlichen Entscheidungen immer mitlaufen zu lassen und nicht irgendwie zu sagen, es gibt erst die Gesellschaft und dann orientiert sich der Mensch ihr entweder adäquat oder ihr widersprechend. Ja, diese Ablehnung des Gesellschaftsbegriffs im substanziellen Sinne hat Luhmann übernommen und hat einen im Grunde genommen extrem runtergekochten, extrem kalten Gesellschaftsbegriff an dessen Stelle gesetzt, einen operativen Gesellschaftsbegriff, der nur noch einen einzigen Umstand formuliert, nämlich den, dass immer dann, wenn man sich auf Kommunikation einlässt, in einer Familie, in einer Organisation, vor dem Fernsehgerät, bei der Zeitungslektüre oder wo auch immer, dass immer dann, wenn man sich auf Kommunikation einlässt, man die Möglichkeit hat, sie entweder identisch fortzusetzen, also weiterhin Fernsehen zu schauen, oder sie zu wechseln und stattdessen etwas anderes zu tun, also raus auf den Balkon zu gehen und stattdessen in den Garten zu schauen und mit dem Nachbarn ein Gespräch aufzugreifen. Gesellschaft soll nur das heißen, dass man einerseits Aktivitäten fortsetzen kann oder andererseits Aktivitäten wechseln kann. Und die Fülle der Möglichkeiten fasst dann den Gesellschaftsbegriff selbst zusammen. Und da gibt es überhaupt nichts, was als fester Rahmen, als zitierbarer Normengehalt, als Substanz, auf die man sich berufen könnte, der ganzen Sache zugrunde liegen würde.
Heißt es auch, Dirk Becker, dass man, wenn man jetzt mal dieses Buch aufschlägt, dieses über 1000 Seiten umfassende Buch Die Gesellschaft der Gesellschaft, das sind zwei Bände, und das Inhaltsverzeichnis anschaut und dort Dinge liest, wie zum Beispiel, es gibt ein Kapitel, das zweite Hauptkapitel, das heißt Kommunikationsmedien, da gibt es ein Kapitel über Sprache, es gibt eines über Geheimnisse der Religion und die Moral, Schrift, Buchdruck, elektronische Medien, dass er dann quasi Beschreibung von lauter Subsystemen hier macht, damit man die in ihrem Funktionieren verständigt und sie aufeinander beziehen kann und daraus dann so eine Art, ich sage jetzt mal, Netzwerk gewinnen kann. Ist das das Systematische dran?
Nein, also systematisch ist es an der Systemtheorie von Luhmann eigentlich gar nichts, außer vielleicht sein eigenes Arbeiten an der Theorie. Ja, Systematik heißt ja, letztlich steht alles in einem geschlossenen Zusammenhang und kann sogar das eine aus dem anderen abgeleitet werden. Diese Annahme streicht Luhmann. Seine Lieblingsformulierung für die Systemtheorie war immer, ich arbeite an einer Theorie unzuverlässiger, man kann auch sagen unvollkommener Systeme, die gleichsam dauernd darauf angewiesen sind, dass ihnen anderes in die Quere kommt, damit sie überhaupt weitermachen können. Nein, also Subsysteme kommen in diesem Buch überhaupt nicht vor. Deswegen gibt es ja parallel zu diesem Buch das Buch Die Wirtschaft der Gesellschaft und das Recht der Gesellschaft und die Politik der Gesellschaft und sogar die, leider nicht die Erziehung der Gesellschaft, sondern das Erziehungssystem der Gesellschaft, sondern in diesem Buch macht er den Versuch, dieses eine kleine Gesellschaftssystem, das Teil der gesamten Gesellschaft ist und gleichzeitig das Ganze der ganzen Gesellschaft ist, auf den Begriff zu bringen und sozusagen in diesem Zusammenhang all das, was er im Zettelkasten in über 30 Jahre hinweg gesammelt hat und was eben sowohl historische Semantiken, wie wird denn eigentlich die Gesellschaft beschrieben, vor allem seit dem 15., 16. Jahrhundert, als die Spanier, die Franzosen, die Italiener also angefangen haben.
Das ist zum Beispiel Liebe als Passion.
Ja, dieses Ganze zu beobachten. Ja. Andererseits das alles hineinzubringen. Mhm. Und andererseits eben die Hauptfrage zu beantworten, wie kann denn, wenn Gesellschaft, also wenn jede einzelne Kommunikation in der Gesellschaft beliebig fortgesetzt werden kann, zu jedem einzelnen Zeitpunkt, eigentlich überhaupt eine Art von Struktur behauptet werden, die dann diese Beliebigkeit wieder einschränkt. Und da spielt zum Beispiel die Sprache. Ich kann eben, wenn ich rede, nicht mit irgendwelchen merkwürdigen Lauten fortsetzen, sondern ich muss weiterhin Worte verwenden, Sätze bilden, sonst falle ich aus der Sprache raus und kann dann vielleicht noch singen oder summen, aber ich spreche nicht mehr. Oder wenn ich ein Unternehmer bin, dann muss ich, egal was ich vorhabe, damit rechnen, dass ich es mit Geld zu tun habe und nicht einfach zwischendurch Macht oder Liebe oder gar Erziehung einsetze, um meine Kunden dazu zu bringen, meine Produkte abzukaufen. Das heißt, es gibt für ihn eine ganze Reihe von Eigenschaften oder sagen wir eine ganze Reihe von Strukturen. Dazu gehört die Sprache, dazu gehören die Medien, dazu gehören auch bestimmte evolutionär eingespielte Selbstverständlichkeiten. Wir kommen schlecht um Bürokratie herum, zum Beispiel, wenn wir Behörden oder Unternehmen oder andere Organisationen aufbauen. Er beschreibt diese Strukturen, die die Wahrscheinlichkeit der Fortsetzung desselben beschreiben. Das ist eigentlich der Inhalt seiner Theorie. Aber der Trick an der Sache ist, dass die Wahrscheinlichkeit der Fortsetzung desselben immer unter der Bedingung steht, dass man die gleichzeitig mitlaufende Wahrscheinlichkeit des Ausbrechens aus der Reproduktion desselben, das heißt des Variierens, des etwas Neues machen, des etwas anderes machen, mitbeschreibt. Es geht ja um Unruhe. Es geht immer wieder um Unruhe.
Da kommen wir an einen spannenden Punkt, Dirk Becker, und zwar auch zu den Fragen, die sich aufgrund dieser Systemtheorie stellen. Fragen, die auch in der Kritik an Luhmann immer wieder aufgetaucht sind. Also einerseits sagt man ihm, wo bleibt denn hier überhaupt der Mensch? Ja, das geht ja immer nur um diese Mechanismen, die er sehr differenziert und auch faszinierend beschreibt. Und ist es eigentlich jetzt nur noch Systemrationalität? Wo bleibt eigentlich ein Handlungsspielraum? Also wenn Sie sagen Unruhe, dann klingt es ja nach enormen Handlungsspielräumen, die man vielleicht doch hat. Habermas hat dann so eine ganz boshafte Formel geprägt, dieses System oder diese Theorie, das sei eigentlich nur noch so eine Art Abbildung eines Aktenflusses zwischen Ministerialbehörden, also dieses Bürokrat, das er nochmal abbildet. Also das ist für mich die Frage, wo bleibt hier der Handlungsspielraum? Wo macht Luhmann Handlungsspielräume aus?
Ja, Sie zitieren eine ganze Reihe von schlechten, so kurzgreifenden Beschreibungen der Luhmannschen Theorie. Ich erinnere mich daran, dass ich in den 70er Jahren auch von meinen Kölner Professoren hörte, sie brauchen nicht nach Bielefeld zu gehen, Luhmann macht nur Organisationssoziologie. Da war vieles andere schon unterwegs. Ich glaube, dass man dabei vor allem vergisst, dass Luhmann immer starken Wert darauf gelegt hat, zu sagen, dass das System der Gesellschaft ein System der Kommunikation ist, das einen ganz prominenten Gegenstand in seiner eigenen Umwelt voraussetzt. Und das ist der Mensch. Und der Mensch nicht etwa aus irgendwelchen humanen oder humanistischen oder fürsorglichen Gründen, sondern der Mensch deswegen, weil er ein Bewusstsein hat. Das Bewusstsein, das wir Menschen mit uns herumtragen, ist vielleicht direkt nach dem Gehirn so ziemlich der komplexeste Gegenstand, den wir im ganzen Kosmos kennen. Und dieser komplexe Gegenstand, also diese Fähigkeit, alle möglichen Ideen, alle möglichen Gedanken, alle möglichen Vorstellungen, Wünsche, Träume, Ängste und so weiter, fast nach Belieben ausbilden zu können, ist die entscheidende Voraussetzung in der Umwelt des Systems, dass wir es in der Reproduktion von Kommunikation mit der Kommunikation zu tun haben, mit der wir es zu tun haben.
Also das heißt, der Mensch ist dann doch drin.
Der Mensch ist drin.
Als Grundvoraussetzung eigentlich.
Er sprach immer von der Zwei-Seiten-Form der Gesellschaft. Die Innenseite ist die Gesellschaft, die Reproduktion von Kommunikation. Wie geht's denn weiter? Und die Außenseite ist das Mitspielen von Menschen, die allerdings gleichzeitig als freie Radikale gedacht werden. Das heißt, die jederzeit ausbüchsen können.
Freie Radikale, das ist nochmal zum Schluss, Dirk Becker, ein Stichwort, denn ich höre Systemtheorie. im heutigen Weltzustand, wo uns eigentlich die Systeme eher alle möglichen Schrecknisse beschert haben und wir gleichzeitig auch das Gefühl haben, Beschreibung als Chaos wäre eigentlich angemessener. Was kann diese Systemtheorie da heute leisten? Ist die nicht ein bisschen veraltet vielleicht schon? Oder überholt worden von den Gegebenheiten?
Das kann man schwer sagen. Wenn man ins gelobte Land Amerika schaut und sieht, dass die aktuellsten Bemühungen um jede Art von Theorie unter dem Stichwort Complex Systems, komplexe Systeme laufen, dann hat die Systemtheorie immer noch viel Zukunft vor sich. Luhmanns Beitrag ist vor allem der, dass er es geschafft hat, bei so extrem raffiniert aufgestellten Systemen wie der Politik und vor allem der Wirtschaft, der modernen Gesellschaft, gleichzeitig zu zeigen, wie unglaublich blind diese Systeme sind und wie unglaublich gefährlich ihre Evolution für den Rest der Gesellschaft ist. In der Wirtschaft zählen nur Preise. Preise sind hochgradig verdichtete Informationsverarbeitungsmechanismen, in denen aber unglaublich vieles, zum Beispiel die wirklichen Bedürfnisse von Menschen, nicht vorkommt. Kommen nur zahlungsfähige Menschen vor.
Das heißt, ja? Er würde mit der jetzigen Wirtschaftskrise was machen?
Er würde mit der jetzigen Wirtschaftskrise wahrscheinlich seine Dauersorge auf den Begriff bringen, nämlich die Leute interessieren sich mehr für die Anlage ihres Vermögens als für die Umsetzung ihres Vermögens in neue produktive Chancen der Schaffung von Unternehmen aller Art. Ja? Diese Blindheit war sein Thema. Und diese Blindheit hat er gleichzeitig als raffiniert aufgestellte Systeme beschrieben. Und das ist eigentlich etwas, was wir in der Gegenwart sehr, sehr, sehr noch brauchen.
Dirk Becker, ich möchte Sie zum Schluss fragen. Nicht jeder hat Zeit, 1000 Seiten Gesellschaft der Gesellschaft zu lesen, angesichts der Endlichkeit des Daseins, wie es der Philosoph Otto Marquardt einmal formuliert hat. Was würden Sie zum Einstieg für Neulumanianer, künftige Neulumanianer empfehlen?
Es gibt ein kleines Bändchen, das unter dem Titel Shortcuts erschienen ist, bei 2001, in dem launische kleine Texte zum Beispiel zum Lesen lernen von Luhmann zu finden sind, aber auch sehr schöne kleine Interviews. Und es gibt vor allem seine beiden letzten Vorlesungen, die er in Bielefeld gehalten hat. Einführung in die Systemtheorie und Einführung in die Gesellschaftstheorie. Beide sowohl als MP3-Files wie auch als transkribierte Bücher in diesen Vorlesungen, die er im Leben nicht publiziert hätte. In diesen Vorlesungen erlebt man ihn mit einer Leichtigkeit, einer Experimentierfreude und einer Bereitschaft umzustellen, sowohl mit welchen Begriffen man arbeitet, wie auch auf welche Phänomene man schaut, die meines Erachtens die beste Einführung in seine Theorie ist.
Das heißt, man muss also nicht unbedingt diese ganze Kathedrale, die Gesellschaft der Gesellschaft, besichtigen, um da einen sehr guten Eindruck von seinem Denken zu bekommen.
Nein, also wie Luhmann gesagt hätte, man muss sowieso sich auf die Systemtheorie nur einlassen, wenn alles andere nicht mehr hilft. Also da müssen schon gewichtige Gründe vorliegen. Und er hat seine Theorie als eine Theorie für Soziologen und zur Verbesserung der Soziologie geschrieben und nicht um ein allgemeines Publikum zu beglücken.
Das ist ein prima Schlusswort. Dirk Becker, ich danke Ihnen sehr für Ihre Ausführungen zu Die Gesellschaft der Gesellschaft von Niklas Luhmann.
Sie hörten Dirk Becker im Gespräch mit Barbara Basting über den Soziologen Niklas Luhmann und seinen Theorieklassiker Die Gesellschaft der Gesellschaft.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.